Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Svenja Flasspöhler, eine Zeit lang Kollegin hier im Deutschlandfunk Kultur als Leiterin der Literatur- und Philosophieredaktion, aktuell Chefredakteurin beim Philosophie-Magazin und eine Frau, die ganz offensichtlich Freude hat an der Kontroverse, schon 2018, als sie in der MeToo-Debatte davor gewarnt haben, die Kampagne sei zwar gut gemeint, verdamme Frauen aber zu einer passiven Rolle. Man sieht es jetzt in der Corona-Debatte und ich bin gespannt auf ihr nächstes Buch, das im Oktober erscheinen wird, Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren, so heißt es, richtig?
Ja, genau.
Ich will das Stichwort gerne aufnehmen beim Blick auf die Tagesagenda heute. Bundeskanzlerin Merkel trifft Künstlerinnen und Schauspieler später. Der Termin, der ist schon lange angesetzt, aber natürlich besonders interessant vor dem Hintergrund einer sehr lauten Debatte der letzten Tage. Hashtag alles dicht machen. Also die Videos von ursprünglich mal über 50 Schauspielerinnen und Schauspieler, die ironisch, sarkastisch die Corona-Politik kritisiert hatten. Dafür gab es den berühmten Shitstorm, auch viele bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur, viele Stimmen, die das scharf kritisiert haben. Sie sehen das anders.
Ja, ich sehe das absolut anders. Ich habe mich nicht nur gewundert, ich war regelrecht erzürnt, als ich die Reaktionen in den Medien darauf verfolgt habe. Und ich bin wirklich ganz weit davon entfernt, von einer Gleichschaltung der Medien zu reden. Das ist wirklich AfD-Rhetorik. Aber was man beobachten konnte, ist tatsächlich eine Art Twitter-blasenbasierter Reflexjournalismus. Ja, das ist Reflexjournalismus gewesen, weil man sich nicht wirklich mit den Inhalten der Videos auseinandergesetzt hat. Also wer sich die wirklich angeguckt hat, ja, es gibt bessere, es gibt schlechtere, aber wer sie sich angeguckt hat, der kann nicht allen Ernstes diese Aktion darauf reduzieren, dass Corona-Tote verhöhnt worden seien, dass das Pflegepersonal verhöhnt worden sei. Da wurden grundlegende Aporien dieser Pandemie offengelegt, und zwar in einer ironischen Überspitzung.
Wir können ja gerade mal ein Beispiel hören, Volker Bruch, also der Schauspieler, den man aus Babylon Berlin kennt. Ein Beispiel, das Sie extra genannt haben, das Sie eindrücklich fanden.
Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler und ich habe Angst. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Und das macht mir Angst. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Ich will wieder mehr Angst haben. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt.
Also das ist die Kritik. Da kann man ja an verschiedenen Punkten ansetzen. Sie es so eindrücklich fanden.
Ja, weil hier etwas deutlich wird. Also erstmal natürlich, dass Angst handlungsleitend ist. Also wer Angst hat, weiß genau, was er nicht zu tun hat, zumindest. Ja, also das heißt, man kann sich an seiner Angst wahrlich festhalten in gewisser Weise. Ist wahnsinnig komplexitätsreduzierend. Aber noch viel entscheidender ist ja, dass natürlich, wenn man sich die Corona-Politik gerade auch aus dem Beginn der Pandemie anschaut, natürlich wurde da mit Angst gearbeitet. Also es gibt ein Strategiepapier des Innenministeriums aus dem Frühjahr 2020, wo wörtlich drin steht, dass man bitte immer den Worst Case kommunizieren soll, um, Zitat, die gewünschte Schockwirkung bei der Bevölkerung zu erzielen.
Ich meine, man kann das mit den Worten der Kanzlerin sagen vom Anfang der Pandemie. Es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Dann klingt das schon ganz anders.
Genau, also es ist aber nochmal anders. Es geht wirklich um Worst Case. Es geht nicht um Best Case Szenarien. Es geht um Worst Case Szenarien. Und es gibt dann, die Welt hatte das im Februar veröffentlicht, das ist ein E-Mail-Verkehr gewesen, der da veröffentlicht wurde, wiederum zwischen dem Innenministerium und führenden Wissenschaftsinstituten, unter anderem dem RKI, wo deutlich wurde, dass also das Innenministerium tatsächlich bei Wissenschaftsinstituten diese Worst-Case-Szenarien in Auftrag gegeben hat, also Modelle in Auftrag gegeben hat, mit denen, und das ist jetzt wieder ein Zitat, repressive Methoden durchgesetzt werden können. Und ich unterstelle unserer Regierung jetzt überhaupt nicht irgendwie autokratische Absichten. Wirklich nicht, ja. Aber was doch deutlich wird, ist, dass es in einer Pandemie offensichtlich, also wohlwollend ausgedrückt, zur politischen Lenkung eines Landes gehört, erst einmal durchaus mit Angst zu arbeiten. Und wenn man sich dieses Strategiepapier, man kann das im Netz nachlesen, ja, wenn man sich das durchliest, des Innenministeriums, da sind wirklich so Fälle drin beschrieben. Da wird dann gesagt, ja, und kommunizieren Sie ruhig auch, sagen wir mal, ein Kind, was unbeabsichtigt Mutter oder Vater ansteckt, weil es sich nicht vernünftig die Hände gewaschen hat. Und dann sterben die Eltern. Und wie schrecklich das für das Kind sein muss und so. Solche Sachen stehen da drin.
Ja, aber Frau Sonne,
wenn das nicht Angstmachen ist, das ist Angstmache.
Ich will das gar nicht verteidigen, was da aufgeschrieben wird. Man könnte natürlich einfach auch sagen, es reichen die realen Geschichten aus den Intensivstationen, die realen Krankheitsverläufe, die journalistisch dann wiedergegeben werden. Da braucht man gar keinen sozusagen Project 4, um den Leuten Angst zu machen. Und zweiter Punkt, ich meine, wir haben gerade anfangs darüber gesprochen, das Wort Hoffnung, das Markus Söder in den Mund genommen hat und auch Angela Merkel, das er gestern so formuliert hat. Ich weiß auch gar nicht, ob das so geradlinig auch vorzuwerfen ist. Wahrscheinlich ist es auch eher ein Schlingerkurs. Und damit komme ich nochmal auf die Aktion der Schauspieler. Eine berechtigte Kritik, finde ich, ist natürlich die, was wollt ihr eigentlich damit? Also was soll das aussagen, Volker Bruch? Was willst du uns damit vermitteln? In welche Richtung führt das?
Naja, wie gesagt, ich glaube, da werden Aporien der dieser Pandemie durch ironische Überspitzung erstmal sichtbar gemacht. Und natürlich wird auch eine Haltung dazu eingenommen durch diese Überspitzung. Und natürlich kam, also man kann eben Stichwort Angst, man kann das von zwei Seiten sehen. Man kann auf der einen Seite sagen, ja, das muss eine Bundesregierung machen, ja, mit diesem Worst Case zu arbeiten, weil das eben politische Lenkung ist. Man kann aber auch von der anderen Seite mit guten Argumenten sagen, nein, das ist Angstmache. Ja? Also wenn wir ein reales Bild dieser Pandemie auch in den Medien zeigen wollen, dann müsste man nicht nur Bilder von Intensivstationen zeigen, die man auch zeigen muss, aber dann könnte man auch Bilder zeigen von Menschen, die Corona haben und gar keine Symptome haben oder denen es ganz schnell wieder gut geht. Das sind ja immer noch die allermeisten. Das wird aber, sagen wir mal, natürlich viel, viel weniger kommuniziert, weil man auch die Wachsamkeit in der Bevölkerung eben wach halten will, weil man, ne, da, also es geht ja ganz viel auch um Signalwirkung und damit will ich nur sagen, man kann über diese Punkte streiten und es gibt ganz viele andere Videos, wo das genauso funktioniert, wenn ich noch ein Beispiel sagen darf, Ulrich Tukur, ja, der irgendwie genau diesen Konflikt zwischen der Wahrung des nackten Lebens und des Abtötens dieses Viruses, ja, wofür wir ja erstmal alle sind, in ein Verhältnis setzt eben auch zum Leben. Und seine Pointe ist ja in diesem Video, dass er sagt, naja, wenn man jetzt dieses Coronavirus ganz ausrotten will, und das wollen wir ja alle, dann wäre es eigentlich am besten, man würde gleich die ganze Menschheit ausrotten, weil dann entzieht man ja dem Virus die Nahrung.
Ja, aber wenn man so auftritt, Frau Flassbühler, also wenn man so das so auf die Spitze treibt, dann wiederum, ich stimme mit Ihnen überein, viele der Kritik fand ich auch viel zu überzogen. Und ich frage mich auch immer, warum offenbar die Toleranz so gering ist, Dinge sozusagen im öffentlichen Raum zu akzeptieren, mit denen man nicht übereinstimmt. Das war ja ganz starker Teil der Kritik auch. Das darf gar nicht stattfinden. Gleichzeitig denke ich dann aber auch, und das sieht man ja daran, dass eben ein großes Dutzend da schon auch wieder zurückgezogen hat, die Videos eben nicht mehr veröffentlicht sehen möchte. Das gute alte amerikanische Motto, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Also wenn man sich so herauswagt, dann muss man halt auch damit rechnen, dass man ordentlich Prügel kriegt.
Ja, dass man da Gegenwind bekommt, selbstverständlich, aber doch wohl argumentativer Art und nicht polemischer Art oder Ausgrenzungs, so eine Ausgrenzungsmentalität, dass gesagt wird, ja, das ist AfD-Rhetorik und das wollen wir nicht hören und damit setzen wir uns jetzt nicht weiter und tiefer auseinander. Also damit stärkt man gerade die AfD. Also wenn heißt, dass Kritik an den grundlegenden Prämissen der Corona-Politik AfD-Rhetorik ist, dann kann man sagen, dann hat die AfD es leider geschafft. Ja? Also das ist doch die ganz grundsätzliche Gefahr. Und dass jetzt Leute da sich zurückgezogen haben, das spricht ja überhaupt nicht gegen die Aktion als solche, sondern da kann man auch sagen, ja, offensichtlich haben da vereinzelte Künstlerinnen und Künstler den Druck nicht ausgehalten, was übrigens auch schon wieder Teil des Problems ist. Also ich habe eingangs gesprochen von einem Twitter-blasenbasierten Reflexjournalismus, ja, also dieser Druck, der in den sozialen Medien herrscht. Das ist ein, würde ich schon sagen, starker Normierungsdruck. Und dem standzuhalten, da gehört schon einiges dazu und wirft natürlich auch die Frage auf, wie sinnvoll wirklich diese Netzdynamiken letzten Endes vor dem Hintergrund einer funktionierenden Demokratie eigentlich sind.